Auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Eine neue Sendereihe bei Tide Radio 96,0. Mein Name ist Gabriele Freitag. Ich bin Diplompsychologin und tiefenpsychologische Psychotherapeutin, Doktorin der Philosophie. Und ich beschäftige mich schon lange mit den Zusammenhängen von Körper und Psyche und mit den wilden Wegen, auf die man in dieser Verbindung geraten kann. Und zusätzlich habe ich auch selber eine ungewöhnliche Heilerfahrung erleben dürfen, über die wir heute sprechen wollen. Und ich stelle Ihnen jetzt meinen Studiogast vor, die Hamburger Ärztin Claudia Reutner, eine Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt klassische Homöopathie und Hypnose. Frau Reutner, ich freue mich sehr, dass Sie heute in dieser ersten Sendung mein Gast sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung hier an diesem für mich doch besonderen Ort auf dem Gelände der alten Klinik Finkenau. Das passt für mich auch sehr schön zu dem Thema und ich habe große Lust, über das Thema zu sprechen.
Ja, auf wilden Wegen bedeutet, dass wir über Wege reden, die sich auftun, wenn man die Hauptstraßen der Medizin verlässt und sich an die Ränder begibt, querfeld eingeht, in die Nischen, in das Versteckte gelangt und dort neue, ungewöhnliche, oft überraschende Erfahrungen machen kann. Frau Reutner und ich sind übereingekommen, dass wir heute über das Buch reden wollen, das von mir im Frühjahr dieses Jahres erschienen ist. Es heißt Ein wilder Ort und ist eine autobiografische Erzählung über Heilung von Gebärmutterhalskrebs. Frau Reutner, ich bin gespannt. Sie haben mir verraten, dass Sie mein Buch gelesen haben und es auch interessiert gelesen haben. Und ich bin gespannt, was Sie jetzt dazu sagen.
Ja, für mich ist das ein ganz besonderes Buch aus vielen Gründen, weil es eben einen ungewöhnlichen Heilungsweg auch über eine lange Zeit beschreibt, geht ja über 10 Jahre, weil es sehr, sehr schön, auch amüsant geschrieben ist. Also es ist keineswegs eine schwere Lektüre, was bei dem Thema vielleicht auch vermuten könnte. Und was für mich das Buch auszeichnet, ist, dass es eben ein radikaler Weg ist. Also es ist ein radikaler Weg in dem Sinne, dass es ein radikaler Weg weg von der Schulmedizin ist. Aber ich finde eben auch, es ist ein radikales Hinwenden eben zu dem eigenen Weg, zu dem eigenen Wegen. Und das finde ich ist schon ungewöhnlich. Also ich kenne nichts Ähnliches.
Danke für Ihre Rückmeldung, die mich natürlich freut. Und der Grund, das Buch zu schreiben und dann eben auch unbedingt veröffentlichen zu wollen, war auch genau der, dass ich nichts Vergleichbares gefunden habe von jemandem, die wie ich sich gleich von Anfang an auf einen Alternativen, einen wilden Heilungsweg begibt, das zwar immer wieder überprüft, ich habe das jedes Jahr neu überprüft, ob ich nicht doch schulmedizinische Maßnahmen jetzt annehmen möchte, mich aber immer wieder auch in enger Zusammenarbeit mit meiner Ärztin, ebenfalls einer klassischen Homöopathin, Frau Kohlbach, immer wieder entschieden, diesen eingeschlagenen, sehr eigenen Weg weiterzugehen und der mich dann, das denke ich, würde ich jetzt hier auch schon gerne verraten, nach 9 Jahren wirklich zur vollständigen Heilung des Gebärmutterhalskrebses ohne Schulmedizin geführt hat. Ja, Frau Reutner, Sie haben angekündigt, Sie würden mich auch gerne einiges fragen und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, so ganz am Anfang stand ja eben diese Entscheidung, also sich dagegen zu entscheiden, also eine Entscheidung gegen die OP, die ja auch, hatten ja geschrieben, Sie hatten schon den OP-Termin, einen Termin für die Klinik. Was hat Ihnen damals den Mut gegeben, erstmal dazu Nein zu sagen und sich überhaupt auf die Forschungsreise zu anderen Wegen zu machen, weil ich habe auch, bevor ich die Praxis hatte, in einem Frauengesundheitszentrum gearbeitet. Ich habe Beratung auch gerade zu diesem Thema Gebärmutterhalskrebs, zu diesen veränderten Papp-Befunden durchgeführt und ich habe viele begleitet, also mit Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, mit Befunden mit dem sogenannten PAP 3D und PAP 4A. Aber in der ganzen Zeit, also wenn die Frauen dann, wenn das dann wirklich ein PAP 5, eben ein manifester Gebärmutterhalskrebs war, dann sind eigentlich alle immer den schulmedizinischen Weg gegangen, auch wenn sie vorher ja anderen Wegen gegenüber offen waren. Und deshalb, also das war für mich so gleich das erste so, woher, wo ich auch so aufgemerkt habe, woher haben sie den Mut genommen, zu sagen, nein, ich mache das jetzt erstmal nicht, ich mache mich auf die Reise nach was anderem.
Ja, es waren verschiedene Gründe, Faktoren. Einer ganz wichtiger war, dass ich eine Frau kannte, die selber PAP 5 gehabt hatte und auf alternativen Wegen zu einer vollständigen Heilung gekommen war. Und zwar Adelheid Ohlig, die Begründerin des Luna-Yoga. Die hatte ich persönlich ein paar Monate, bevor ich die Diagnose bekam, kennengelernt. Und zu wissen, dass eine Person das bereits geschafft, gemacht hatte, hat mir Mut gemacht. Das Zweite war sicherlich, dass ich sehr bald eine homöopathische Ärztin meines Vertrauens gefunden habe, die einverstanden war, mich zu begleiten. Also das heißt auch, die mit meiner Entscheidung einverstanden war. Das hat mir auch sehr viel Mut und Sicherheit gegeben. Ebenso wie mein Freundinnenkreis, obwohl ich mir sicher bin, dass viele auch oder eine andere Entscheidung fällen würden als ich, standen sie alle hinter mir. Also ich meine jetzt nicht einen Riesenfreundeskreis von 20, 30 Leuten, sondern einen kleinen. Und die standen alle hinter mir. Sogar meine Eltern im Übrigen, die für sich auch sehr schulmedizinisch orientiert waren. Und das Dritte, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich mich schon lange damit beschäftigt hatte, bereits im Psychologiestudium der Verbindung von Körper und Psyche. Und vor allen Dingen auch, wie sehr die Psyche das körperliche Geschehen beeinflusst. Und da schon auch in mir eine gewisse Erfahrung und eben auch Sicherheit hatte, was man da alles erreichen kann. Und ja, im Zusammenhang mit einem Vertrauen auch in meine eigene Kraft, war mir dann diese Entscheidung möglich.
Ah ja, Also das war mir nicht klar, dass Sie Adelheid Ohlig schon vorher kannten. Ich dachte, die hätten Sie dann danach kennengelernt. Also von deren Geschichte wussten Sie dann schon, ja, bevor
kurz,
Sie die…
Kurz vorher, von, ja, okay. Passenderweise, ja.
Ein Glück, ja. Ja, trotzdem so das Thema Angst. Also da höre ich, lese ich nicht so viel in Ihrem Buch dazu. Das ist das, was ich eben kenne von vielen, vielen Patientinnen, dass da ganz viel Angst, eben Angst vor dem Tod letztendlich auch da ist. Und Sie haben zwar gesagt, Sie haben auch immer wieder das in Frage gestellt, so jährlich das nochmal überprüft, aber gab es diese Angst gar nicht bei Ihnen oder sind Sie gut mit der umgegangen? Wie war das?
Also die Angst gab es und zwar nicht wenig. Ich hatte am Anfang sehr viel Angst, die mich insbesondere nachts überfiel. Und zwar war meine größte Angst, mich eines Tages in der Situation zu finden, dass ich mir sagen muss, ja, meine Entscheidung war falsch und jetzt ist nicht mehr viel zu machen. Und ich stehe sozusagen dem Tod gegenüber. Also das war happig, wurde aber mit den Jahren immer weniger und mein Eindruck ist, das Vertrauen war von Anfang an etwas größer als die Angst. Deswegen konnte ich den Weg gehen. Und das Vertrauen wurde immer größer und dadurch wurde die Angst kleiner. Und das war eigentlich alles. Aber sie hat mich begleitet. Ich glaube gar nicht, dass es möglich ist, Krebs zu erleben ohne Angst. In dieser Kultur ist das ja so eng verquickt, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Es war aber zum Beispiel ein Grund, eigentlich sogar der wichtigste, weshalb ich relativ schnell nach der Diagnose, also kein halbes Jahr danach, mich nach Sri Lanka begeben habe, weil ich dort in einem, sagen wir mal, Feld war, in einem Raum, wo diese Angst nicht so regierte wie in Deutschland. Das habe ich deutlich gespürt und das war wunderbar für mich. Ich habe ja dort Ayurveda gemacht und der Kommentar zu meiner Erkrankung war in der Regel, you will be all right, in diesem reizenden Englisch, was man dort in diesen Ländern Sri Lanka und Indien spricht. Und das habe ich nicht hundertprozentig geglaubt. Aber es war für mich einfach wahnsinnig angenehm und eine Medizin gegen die Angst.
Ja, da höre ich, dass diese Ayurveda-Kur, dass da auch ein ganz wichtiger Grund wohl an dieser Ortswechsel war, in dieses Feld zu gehen, auch in dieses Feld von einem ganz anderen Umgang mit Krankheit, weil da wollte ich auch nochmal nachfragen, was denn da genau dann auch an Anwendungen passiert ist, weil was ich eben auch so höre, ist ja von Ayurveda, dass ich glaube, das nennt man diese Panchakarma-Anwendungen, die ja schon auch ganz schön rabiat sind, wo es dann so zum Erzwingen von Erbrechen und Einläufen und sowas kommt. Da bin ich einfach auch neugierig, ob sie das auch, sag ich mal, mitgemacht haben oder ob die da in ihrem Fall drauf verzichtet haben oder das da in der Klinik, in den Kliniken nicht stattgefunden hat.
Ja, also erstmal war mir wichtig, ich habe das erst ja in Sri Lanka dann gesucht und gefunden, ein Zentrum zu finden, was sich eben der Behandlung auch schwererer Krankheiten widmete und sich das auch zutraute. Viele Zentren sind ja mehr so wellnessorientiert. Das war ja nun ganz klar nicht das Richtige für mich. Und dort wurde dann sehr gezielt von der Ärztin auf meine Krankheit eingegangen. Und es gab schon eine Panchakarma-Kur, aber keine so drastische, was mir auch sehr recht war. Ich weiß nicht, ob ich dieser drastischen Version zugestimmt hätte. Und dann gab es eben kräftigende Anwendungen für den Unterleib und irgendwann wurde mir so etwas augenzwinkernd ja auch ein Kraut, ich weiß noch, das hieß Shatavari, gereicht und die Ärztin sagte, some women put it directly there. So, ja, und da kam ich zum ersten Mal, was ich im Nachhinein schockierend finde, auf die Idee, dass man den Muttermund, den Gebärmutterhals ja auch direkt behandeln kann, weil man da ja hinkommt. Und dann habe ich dieses Kraut dort appliziert. Das war zum Beispiel eine Anwendung.
Und diese Behandlung dort, also war die auch selbstbestimmt, also in dem Sinne, dass sie dann auch sagen konnten, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen? Oder ist das dann schon so, dass das so ein sich anvertrauen und hineinbegeben dann war in diese Form der Behandlung?
Ja, also letzteres. Da wurde dann ein Behandlungsplan aufgestellt und dem habe ich dann vertraut. Und ich war ja erst 5 Wochen da, bin dann wieder nach Hause geflogen. Und 3 Wochen später stand ich schon wieder vor der Tür, weil ich einfach spürte, ich will wieder dorthin und ich will die Behandlung fortführen.
Also da hatten Sie schon das Gefühl, dass das eine Behandlung war, die Sie da sehr gestärkt hat und sehr unterstützt hat.
Im Zusammenhang mit dem ganzen kulturellen Rahmen dort, ne? Also ich habe immer gerne erzählt und das tue ich auch jetzt noch. Hier haben Menschen, die jetzt mir nicht ganz so nahe standen, Menschen, die von meiner Diagnose wussten, mich gefragt, ja, und was machst du jetzt? Und dort haben die Menschen gefragt, do you meditate? Und das ist für mich recht signifikant für die Unterschiede, die mir eben sehr gut getan haben. Trotzdem, das muss ich jetzt auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht auf eine Wunderheilung durch 2 oder 3 Monate Ayurveda noch nicht mal gehofft, also abgezielt, sondern ich habe es als einen Baustein in dem gesamten Gebäude der Heilung, des Heilungsweges verstanden.
Ja, genau, es gibt, das ist ja auch nur ein Baustein ihres Heilungsweges. Und ich meine, was ja auch so typisch ist, also was ich eben auch immer erzählt bekomme und ja auch weiß, ist, dass es ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich dieser Erkrankung dann zu nähern auf alternativen Wegen. Und da ist im Freundeskreis, weiß jeder noch irgendwas und kennt irgendjemanden. Und wenn man sich anderweitig informiert, bekommt man ja auch ganz, ganz vieles. Was war so ihr innerer Wegweiser, da zu gucken, das mache ich, das halte ich für sinnvoll und das dann doch lieber nicht?
Ja, also das war ganz wichtig, wie Sie schon sagen, Frau Reutner, einen inneren Wegweiser zu haben, weil sonst besteht wirklich die Gefahr, sich zu verzetteln und zu verlieren in dem Riesenangebot. Ich würde jetzt erstmal gerne, bevor ich die Frage dann auch wiederum gerne beantworte, zu unserer ersten Musik kommen, die von Chavela Vargas ist, nämlich Macorina, und die ich aus verschiedenen Gründen, weil ich finde, dieses Lied passt sehr gut zu unserem Thema auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin, werden wir jetzt diese Musik hören. Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Ich bin Gabriele Freitag und unterhalte mich hier mit meinem Studiogast, der Hamburger Ärztin Claudia Reutner, über andere Wege in der Medizin, wenn man querfeldein geht, sich an die Ränder begibt, das Versteckte wahrnimmt, was dann für Erfahrungen und Heilungen möglich sind. Wir haben eben Chavela Vargas gehört mit dem Lied Macorina und das ist ein Lied, wo sie auffordert zum Handauflegen. Ein Lied mit einem deutlich erotischen Unterton, aber auch gleichzeitig, wie ich finde, mit einer Richtung in Richtung Heilen, was ja auch sehr gut zusammengeht. Insofern ein Lied, was gut in diese Sendung passt, und auch Chavela Vargas war ganz sicherlich auf wilden Wegen unterwegs. Als letztes hat mir Frau Reutner, wir unterhalten uns nämlich über mein dieses Jahr erschienenes Buch »Ein wilder Ort – Erzählung über eine Heilung von Gebärmutterhalskrebs«, als letztes hat mich Frau Reutner gefragt, was das Orientierungsmittel war für mich in der Zeit der Heilung, als ich unterwegs war und natürlich mit sehr vielen Angeboten und Möglichkeiten konfrontiert war, was man jenseits der sogenannten Schulmedizin für sich tun kann. Und meine Antwort darauf ist, das war eine Methode, die ich bereits im Studium kennengelernt hatte und die darin besteht, dass man sich in eine Trance, also eine leichte Hypnose begibt und dann mit dem Organ, um das es geht, in diesem Fall der Muttermund, der Gebärmutterhals, spricht. In Begleitung in der Regel einer anderen Person, die zwar nichts sagt, aber dabei ist und als Zeugin und als Person, die Energie hält, sehr wichtig ist. Und ich hörte zum Beispiel hinterher häufig von meinen Begleiterinnen, dass ich mit zwei verschiedenen Stimmen spreche, was ich bestimmt nicht absichtlich getan habe, wenn A, ich spreche und B, der Gebärmutterhals spricht. Und mein Muttermund hat mir regelmäßig sehr deutliche Antworten gegeben über das, was jetzt anliegt, gut wäre und wo es weitergehen kann.
Ja, das kenne ich auch so aus meiner eigenen Arbeit mit der Hypnose. Da benutze ich dann ganz gern so einen sogenannten idiomotorischen Test. Das finde ich ja schön, dass es da auch so eine, ja, auf eine andere Weise so eine Übereinstimmung gibt. Jetzt so im Hinblick darauf, dass vielleicht auch jetzt manche zuhören, die auch für sich selber das erfahren wollen, wissen Sie, ob diese Methode, von der Sie jetzt sprechen, ob die noch hier in Deutschland heute angeboten wird, ob es da Möglichkeiten gibt, das zu erlernen?
Also ich fand dann recht viele Bezeichnungen für diese Methode. Body Talk, ich glaube auch Focusing, Hypnosemethoden. Also es gibt inzwischen ganz viele Namen für den Vorgang, dass man in einem sehr entspannten, sogenannten Alpha-Zustand mit sich selber, mit seinen Organen, Teilen seiner Psyche und seines Körpers spricht. Das dürfte kein Problem sein, diese Methode in ihrer Anwendung zu finden.
Und genau so unter dem Namen, wie Sie sie kennengelernt haben? Also weil das ist mir so jetzt nicht geläufig gewesen, habe ich es mir jetzt nicht mehr begegnet, so die letzten Jahre.
Damals bei uns im Studium, was ja Ende der 70er Jahre war, hieß der Kurs, den ich da absolvierte, Selbstmodifikation psychosomatischer Störungen. Und das war diese Methode. Vielleicht heißt es heute auch noch so. Jedenfalls, es ist das, was ich im Psychologiestudium in Hamburg bei Frauke Thegen, einer wunderbaren Dozentin, gelernt habe.
Sie haben ja mal so ein bisschen nochmal einen anderen Aspekt, also was ich ja gerade über diesen langen Lebensweg dann auch schon wichtig finde, dass ja so die Frage, irgendwie muss ja das Geld auch weiter verdient werden. Und wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, waren Sie ja die erste Zeit krankgeschrieben. Wie lange waren Sie krankgeschrieben gewesen?
Also ich hatte in der Zeit, die Diagnose wurde mir 1997 gestellt, also vor 20 Jahren. Und ich hatte seit 1995 zum ersten Mal in meinem Leben eine feste Arbeitsstelle. An der FU in Berlin habe ich Psychologie unterrichtet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und weil vorher war ich immer nur freiberuflich tätig, was ich jetzt auch wieder bin. Und da wurde ich erst mal ein paar Monate und dann aber wieder. Ich glaube, ich war insgesamt das ganze Herbst-Wintersemester. Die Diagnose kam im Sommer, also praktisch dann von Oktober bis zum Frühjahr krankgeschrieben von meiner homöopathischen Ärztin, um einfach einen Boden zu gewinnen und das in die Wege zu leiten zu können, was ich möchte. Und an der Uni in Berlin hat man dann für mich, ich habe auch noch ein bisschen dabei geholfen, einen Ersatz gefunden und eine andere Dozentin per Lehrauftrag eingestellt, die meine Lehrveranstaltung gemacht hat. Und das ist super gelaufen und war ein großes Geschenk für mich.
Und Sie haben dann aber ja freiberuflich, haben Sie ja dann weitergearbeitet, ja dann erst ohne Kassenzulassung und dann auch später mit Kassenzulassung, auch während der ganzen Zeit letztendlich dann Ihrer Erkrankung.
Ja, es gab ja damals schon das sogenannte Erstattungsverfahren, also was auch eine Art Kassenabrechnung war, in dem eben die Psychotherapie bei mir im Nachhinein den Patienten erstattet wurde. Und danach gab es ja das sogenannte Psychotherapeutengesetz, was eine direkte Abrechnung ermöglichte. Ja, wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass ich in der Zeit auch promoviert habe. Und das war für mich schön, in meinem Kämmerlein vor mich hin forschen und arbeiten zu können und nicht so sehr viel Konfrontation mit Patienten und Patientinnen zu haben. Ich habe die Praxis die ganze Zeit weitergeführt, aber teilweise auf einem doch sehr geringeren Level.
Weil diese Kombination, ich habe ja auch in meiner Arbeit eben den unmittelbaren Kontakt und also ich würde mir das sehr schwer vorstellen, wenn ich jetzt quasi innerlich eben mit einer schweren Krankheit zu tun hätte und da auf meinem Heilungsweg wäre und gleichzeitig dann eben in der Praxis dann präsent zu sein und dann in Kontakt mit Patientinnen, Patienten. Was andererseits, es ist so ein bisschen die Frage, dass würden Sie sagen, ich meine, es war sicherlich ja auch eine Notwendigkeit, dass Sie in irgendeiner Weise weiterarbeiten. Wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, in der Zeit, während Sie auf Ihrer Heilungsreise waren, nicht zu arbeiten, meinen Sie, dann hätten Sie es nicht getan, dass Sie sich dann ganz und gar auf die Heilung konzentriert hätten? Oder meinen Sie, es ist vielleicht sogar auch ganz gut gewesen, sich auf was anderes zu konzentrieren zwischendurch?
Also ich weiß, dass ich damals nicht in der Lage gewesen wäre, nicht zu arbeiten. Das wäre von meinem Inneren her nicht gegangen. Mir hat das eine Sicherheit gegeben und mir war das wichtig, die ganze Zeit weiter zu arbeiten in einem verträglichen und guten Ausmaß. Ob es vielleicht besser gewesen wäre, sich ganz auf die Heilung zu konzentrieren, weiß ich nicht. Für mich ging es nur so.
Ja. Ja, und dann haben Sie ja auch Entscheidungen in Ihrem Leben getroffen. Das ist ja das andere, was Sie getan haben, neben den Heilungswegen. Also würden Sie auch sagen, dass es ein Teil Ihrer Heilung war, dass den Ort in Italien zu finden, das Haus da zu kaufen, das Theaterstück, was Sie verfasst haben, ist es auch Teil Ihrer Heilungsreise?
Ja, also auf jeden Fall war das Finden dieses alten maroden Hauses in einer wunderschönen Berggegend der italienischen Marken für mich ganz heilsam. Das habe ich im Grunde auch erst sehr stark im Nachhinein begriffen, wie wichtig das war, dort auf der äußeren Ebene, nämlich Instandsetzung eines schönen alten Natursteinhauses, etwas zu schaffen, was ich sozusagen im Innern meinen Körper wieder in einen guten Zustand bringen, auch gemacht habe. Aber das Letzteres blieb ja unsichtbar. Und das mit dem Haus war auch noch durch die Position des Hauses unheimlich weithin sichtbar und von sehr vielen positiven Reaktionen begleitet. Und das war schön und ganz sicherlich heilsam.
Würden Sie denn jetzt heute sagen, also Sie haben ja dann nach den 9 Jahren, haben Sie ja dann einen positiven, also positiv, das ist ja immer so ein bisschen verrückt in der Schulmedizin, ein positiver Befund ist ja eigentlich ein negativer und umgekehrt, also den negativen Befund, der positiv für Sie war, bekommen. Würden Sie sagen, dass Ihre Heilungsreise dann da auch zu Ende war oder würden Sie sagen, die geht noch weiter?
Also ich habe mir schon während der Jahre der Heilungsreise immer vorgenommen, dass ich nicht danach dann plötzlich so runterfalle und alte, nicht so günstige Gewohnheiten oder mich nicht mehr so ernst und wichtig nehme in meinem körperlichen Wohlbefinden. Das war mir klar, das ist eine Falle. Und meiner Meinung nach habe ich es auch ganz gut hinbekommen, nicht in diese Falle zu gehen, zu denken, alles gut jetzt, Papp 5 weg, kein Krebs mehr und jetzt machen wir mal so, ne? Ja, wieder so weiter. Schnell und effizient und viel und ohne besonders viele Räume für sich selber. Das war ja im Grunde das ganz Wesentliche, was mir diese Heilung geschenkt hat, mir viele Räume für mich selber zu nehmen.
Also das ist so das Zentrale an allem, was so alles verbindet, was Sie gemacht haben, dass Sie sich Räume für sich selber geschaffen haben, Heilungsräume, Wachstumsräume.
Ja, im Zusammenhang mit einem Vertrauen in meine eigene Orientierung. Also das große Geschenk und Fazit des Ganzen war ja, es ist möglich. Ne? Ich habe es mir gewünscht. Ich wusste von einer Frau, die auf alternativem Weg eine Heilung von Gebärmutterhalskrebs erreicht hatte. Und es war auch für mich möglich. Und das zu erfahren und diese Kraft zu spüren, ist einfach unglaublich Wertvolles. Damit möchte ich gerne zu unserer nächsten Musik wieder von Chavela Vargas übergehen. Diesmal geht es um eine Hymne auf die Einsamkeit. Soledad, hier wird nicht etwa die Einsamkeit beklagt, sondern hier wird sie als der Zustand, der die Tränen fließen lässt und die Heilung ermöglicht, gepriesen und herbeigewünscht. Auf wilden Wegen, nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag, ich bin die Moderatorin dieser Sendung und wir haben aber in dieser ersten Sendung einer Reihe das etwas ungewöhnliche Design, das ich von meinem Gast, der Hamburger Ärztin Claudia Reutner, befragt werde. Und zwar zu meinem eigenen ungewöhnlichen Heilungsweg, einer Heilung von Gebärmutterhalskrebs ohne Schulmedizin, die ich in diesem früher erschienenen Buch »Ein wilder Ort« beschrieben habe. Frau Reutner, Sie wollten mir noch weitere Fragen stellen.
Ja, ein ganz wichtiges Thema hatten wir bisher noch nicht angesprochen, dass es ja nicht um irgendein Organ ging, dass diese Krankheit befallen hat, nämlich in Gebärmutterhals, sondern eben um ein sehr weibliches Organ, was mit Weiblichkeit, mit Fruchtbarkeit zu tun hat. Inwiefern hat jetzt diese Tatsache Ihre Entscheidung, Ihren Weg beeinflusst?
Ja, ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass es für mich um ein besonderes Organ ging, nämlich um meine Gebärmutter, und dass ich genau da nicht verletzt werden wollte. Der Vorschlag war ja zunächst, eine Kornisation zu machen, wobei es sehr im Dunkeln blieb, ob eine Kornisation bei einem Krebsbefund, einem PAP5, ausreichen würde. Was ich spürte, war, ich wollte da nicht verwundet werden. Ich wollte die Unversehrtheit dieses Organs erhalten. Dabei ging es mir jetzt weniger um die physische Fruchtbarkeit, sondern mehr darum, dass ich meine Gebärmutter als ein Kraftzentrum meines Seins empfunden habe. Und eine Kornisation, also ein kegelförmiger Schnitt in die Gebärmutter hinein, war meinem Empfinden nach schon am Anfang sehr stark zu stören. Und ich wünschte mir eine Methode, bei der die Gebärmutter unversehrt bleibt, was ja, wie sich dann nach 9 Jahren herausstellte, auch möglich war. Damals kam mir das sehr, sagen wir mal, ungewöhnlich exotisch vor, mir das vorzustellen, weil es noch gar nicht so wie in den inzwischen vergangenen 20 Jahren dann doch geschehen bekannt war, wie wichtig Gebärmutter und die ganzen weiblichen Organe da, die Vagina, die Vulva, insgesamt für das Sein der Frau sind. Und inzwischen registriere ich mit großer Freude, dass es zum Beispiel eine Gruppe gibt, die heißt Awaken the Cervix, die praktisch genau darauf abzielt, die Cervix als Organ, was emotionale Erinnerungen stark speichert, die auch von dort befreit werden können, also praktisch thematisiert, und dass viele Frauen sich inzwischen damit beschäftigen, vor allen Dingen junge Frauen. Das war mir eine schöne, späte Bestätigung meines damaligen Wollens und Empfindens.
Ich meine, die Folgen von Gebärmutterentfernung, also wie gesagt, ich habe ja selber im Frauengesundheitszentrum zuerst in Heidelberg, später auch hier in Freiburg gearbeitet, und in Heidelberg war das eine Broschüre, die sehr gut verkauft wurde, auch eben Ende der 90er schon, so die Folgen von Hysterektomie. Wobei es mir so an dem Punkt, also mit bei aller Hochachtung jetzt so für Ihren Heilungsweg, schon auch wichtig ist zu sagen, dass es meiner Erfahrung nach mit Frauen, mit denen ich selber gearbeitet habe oder auch mit Freundinnen, also dass es nicht zwangsläufig so ist, dass diese Verwundung bestehen bleiben muss, wenn man jetzt sich eine Frau für eine OP entscheidet, ja, sondern dass es durchaus möglich ist, durch energetische Arbeit, durch auch eine sanfte Operationstechnik. Zum Glück ist das inzwischen so, dass dann auch entsprechend die Nerven geschont werden, also dass zum Beispiel auch das sexuelle Lustempfinden erhalten bleibt. Also es ist nicht so dieses Schwarz-Weiß, also entweder ich entscheide mich jetzt für so einen radikalen Weg oder es ist alles, also ich habe meine wichtigen weiblichen Organe nicht mehr. Es ist sogar ja so, dass Angelika Koppe, der sie ja auch Kontakt hatten, die hatte ja selber aufgrund von einer anderen Erkrankung eben auch ihre Gebärmutter und die Eierstöcke verloren. Und der ist es ja sogar gelungen durch Vorstellungsübungen, dass sie auch wieder Hormone nachweisbar waren. Also selbst sowas ist ja möglich, dass dann andere Organe im Körper auch wieder Hormone bilden können. Also das ist vielleicht so ein Aspekt, der mir auch wichtig ist zu sagen, ja, das ist ein ganz wichtiges Organ. Und es sollte wohl überlegt werden, was passiert da und welchen Weg wähle ich, aber dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt jede Frau, die keine Gebärmutter mehr hat, ja, deshalb ja, ihr Leben lang dadurch verletzt sein muss.
Ja. Also Frau Rottner, kann ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Mir ist es ganz wichtig, dass nicht so eine Art dichotomes, bipolares Denken entsteht. Das eine ist gut und unversehrt und das andere ist Zerstörung. Sondern da gibt es ganz viele Verbindungen und Zwischenmöglichkeiten. Und ich erzähle das ja als meinen Weg, um zu sagen, das war für mich möglich. Das heißt, das ist möglich, aber nicht um irgendeine Art von Dogma damit zu erzeugen. Und auch ich habe nicht geglaubt, dass eine Operation jetzt für mich eine Katastrophe wäre. Das war nicht mein Ursprungsmotiv, sondern das starke Motiv war, dass ich in mir relativ sicher war, dass was anderes möglich ist. Das war das Motiv, also praktisch auf der anderen Seite. Insofern, genau, stimme ich Ihnen dazu, dass es wichtig ist, das zu erwähnen, dass man auf der geistigen Ebene auch ganz viel wieder abrunden kann. Ich wollte noch kurz auf das Buch von Naomi Wolf hinweisen, Vagina, eine Geschichte der Weiblichkeit, was 2013 erschienen ist, also nachdem ich schon die Heilung von Gebärmutterhalskrebs erfahren hatte und für mich sehr, sehr erhellend war in Bezug auf die Bedeutung der weiblichen Organe, die geistige, emotionale Bedeutung.
Vielleicht nochmal so zu dem Thema Weiblichkeit, was jetzt so Ihren Weg angeht. Würden Sie sagen, dass da auf Ihrem Heilungsweg auch nochmal ja, für Sie eine Veränderung stattgefunden hat, ein anderer Zugang zu dem Thema oder ist das so ja, geblieben, wie es war?
Also ich hatte den Eindruck, dass ich einen deutlicheren und stärkeren Zugang zu meiner Kreativität gewonnen habe. Ob das jetzt genau damit zusammenhängt oder vielleicht auch sonst passiert werde, kann man ja im Nachhinein nicht wissen. Aber das war es eher, dass es um eine Kreativität ging, die sich dann immer mehr entfalten konnte und die ja auch dann zu dem Wunsch, darüber zu schreiben und das zu veröffentlichen, geführt hat. Jetzt würde ich gerne unser letztes Lied einspielen, auch wieder von Chavela Vargas. Und da geht es um das Thema Hacia la Vida, also dem Leben entgegen. Und Chavela besingt da sicherlich auch einen Teil ihrer eigenen Geschichte. Sie war ja durch ihren sehr exzessiven Alkoholkonsum auch in ihrer Gesundheit schon ziemlich mitgenommen und hat dann ein grandioses Comeback hingelegt, im Verlauf dessen sie eigentlich immer gesünder wurde, obwohl sie, wie man an verschiedenen Stellen nachlesen kann, schon die Leber wie eine Papaya hatte, also hart und stark vergrößert. Hat sie im recht hohen Alter dann ja noch sehr viel für sie Heilsames und Schönes erlebt an Liebe ihres Publikums und Erfolgen und ist ja dann letztendlich 93 Jahre alt geworden. Hacia la Vida. Auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Eine neue Sendereihe auf Tide Radio 96.0. Mit der Moderatorin Gabriele Freitag und dem Studiogast, der Ärztin Claudia Reutner. Wir wollen uns im letzten Abschnitt dieser Sendung der Frage widmen, was wünschen wir uns von dem Gesundheitssystem, von einer menschlichen Medizin und was tragen ungewöhnliche Wege, wie wir sie jetzt in den vergangenen 35 Minuten am Beispiel meines eigenen Heilungsweges betrachtet haben, an Erkenntnissen zu dieser Frage bei. Meine Frage an Frau Reutner: Was wünschen Sie sich für eine gute menschliche Medizin? Wo sehen Sie da Veränderungs- und Denk- und Handlungsbedarf?
Also was mir als erstes dazu einfällt, ist mehr Miteinander. Das heißt vor allen Dingen mehr Miteinander reden und zwar das von Anfang an. Also gerade wenn es jetzt um die Krankheit Krebs geht, ist es inzwischen schon so, dass es dann auch eine danach eben nach dem dann vorgegebenen und scheinbar alternativlosen schulmedizinischen Weg eine psychoonkologische Betreuung gibt, dass es inzwischen sogar auch von einigen Kliniken dann alternativmedizinische Angebote gibt, wie Misteltherapie oder chinesische Medizin. Aber es gibt nicht ein von Anfang an, sage ich mal, zusammensitzen mit der Patientin, mit dem Patient und zu gucken, was ist jetzt für diese jeweilige Person wirklich der richtige Weg, sondern das ist so nacheinander. Und es ist oft von einem sehr großen Tempo getragen, was in den allermeisten Fällen überhaupt nicht medizinisch notwendig ist, sondern was sehr viel mit der Angst zu tun hat von Ärztinnen und Ärzten. Und eine allererste Maßnahme wäre für mich, dass vor allen Dingen auch in den Kliniken alle erstmal Kurse machen, wie Kommunikationskurse in Gesprächsführung, also so auch wie gehe ich mit meinen Patientinnen, Patienten um? Weil da ist für mich noch sehr viel Handlungsbedarf, was ich so mitbekomme, erzählt oder auch, was ich leider live auch miterleben musste. Und ich weiß von einer Bekannten, die jetzt selber Medizin studiert, dass es aktuell im Medizinstudium auf jeden Fall auch sehr viel zum Thema Psychosomatik gibt, zum Thema Kommunikation. Aber dass das leider immer noch so unter den Studierenden jetzt nicht das ist, was wirklich beliebt und interessant ist. Es finden auch keine Prüfungen statt, was auch vielleicht ein Zeichen von mangelnder Wertschätzung ist, sondern nach wie vor ist eher so das Wissenschaftliche, Naturwissenschaftliche, steht da sehr im Vordergrund für die meisten. Ja, also so mehr miteinander.
Danke, Frau Reutner. Das freut mich sehr, das von einer Ärztin auch zu hören, wie wichtig die Einbeziehung des Patienten, der Patientin in ein gemeinsames Gespräch, in einen wirklichen Dialog von Anfang an von Ihnen gesehen wird. Das war auch bei meinem Heilungsweg ein ganz wichtiger Grund, weshalb ich mich zunehmend von der Schulmedizin abgewandt habe, dass ich im Grunde wirklich entsetzt war, wie wenig bis überhaupt nicht mein Empfinden, meine Vorschläge, überhaupt mein Sein im Dialog gewünscht war. Und das hat bei mir ganz deutlich die Überzeugung hervorgerufen, so kann es nicht gehen. Wie soll ich so, wenn ich gar nicht mit einbezogen werde, wieder heil werden? Das war natürlich bei meiner mich die 9 Jahre begleitenden homöopathischen Ärzte nicht der Fall, sondern da haben wir wirklich gemeinsam im Dialog immer wieder neu geschaut und neu die Behandlung entwickeln können. Ja, wenn ich auf die Frage antworte, was wünsche ich mir von einer menschlichen guten Medizin, dann ist das auch aufgrund meines Berufes als psychologische Psychotherapeutin die Einbeziehung der Psyche in den Heilungsprozess. Ich selber durfte erfahren, wie wichtig psychotherapeutische Prozesse waren in Bezug auf meine Krebsheilung. Und ich muss sagen, am Anfang war ich gar nicht so begeistert davon, als meine homöopathische Ärztin mir eröffnete, sie hätte den Eindruck, auch durch kinesiologisches Testen, die Lösung würde sehr stark auf der psychischen Ebene liegen. weil ich dachte, meine Güte, da habe ich doch schon so viel gemacht. Und dann habe ich natürlich meine Ärztin ernst genommen und mich da noch sehr viel weiter auf den Weg gemacht und war erstaunt und beeindruckt, was da alles möglich ist. Ja, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Das war sozusagen die erste Sendung einer Sendereihe auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Ich danke meinem ersten Studiogast Claudia Reutner für ihre Fragen und Ausführungen. Vielen Dank, Frau Reutner. Und ich kündige schon mal an, dass jetzt in dieser ersten Sendung wir ein ungewöhnliches Design hatten, weil über meinen der Moderatorin Heilungsweg gesprochen wurde. Mein Name ist Gabriele Freitag. Und dass in den künftigen Sitzungen ich dann die Gastgeberin, Moderatorin sein werde, die andere Menschen, die ungewöhnliche Heilungswege erfahren haben, einlädt und mit ihnen darüber spricht. Über das, was sie erlebt haben an Spannendem und über das, was uns das sagt für eine andere menschliche Medizin. Ja, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder. Musik